Prost zusammen! Es ist wieder Zombie-Salz.
Oh, bitte nicht so laut.
Zeit. Ich soll heute etwas leiser sprechen. Das werde ich tun. Willkommen, alle Zuhörer. Wir sind da. Hallo, Christian.
Hallo, Franzi. Ich bin verkatert.
Christian ist verkatert.
Deswegen bitte ich um leise Stimmlagen heute.
Jawohl.
Das ist alles ganz schwer.
Hier wird auch heute nicht gelacht.
Ja, über 40 ist das richtig, richtig schwer.
Wenn man sich betrinkt?
Nein, ich habe mich nicht betrunken. Es reichen schon homöopathische Dosen. Und ich will niemanden dazu anhalten, auch über homöopathische Dosen
hinaus,
was ist egal.
Alkohol zu trinken.
Ich trinke heute nie Alkohol.
Nie. Wir reden heute über, was war das Wort? Nach
Postrauschdepression. Postrausch. Es könnte sich jetzt so anhören, als wären wir gerade berauscht, aber nein. Postrauschdepression ist das Wort. Das Gefühl, dass nach einem emotionalen Hoch immer auch ein emotionales Tief folgt.
Und vor allem,
ja. Meine Oma hat immer gesagt,
ja.
Wo hohe Berge sind, da sind auch tiefe Täler.
Nein, wir reden vor allem, wie das ist mit Ü40, die Postrauschdepression zu haben. Aber wollen wir mal mit unserem ersten Mal der Woche anfangen?
Ich könnte ja erstmal erzählen,
wo der Rausch herkommt.
Bin ich hier gerade total
Christian ist verwirrt. Komm, ja, erzähl.
Wir machen
vielleicht das erste Mal der Woche später. Komm, erzähl mal, wo der Post war, wieso du Rausch
hattest. Also ich war gestern, und das war super, beim Open Air der Beginner im Hamburger Großmarkt. Und das ging einher. Es war relativ spontan, dass wir Karten noch gekriegt haben. Und ich war völlig unvorbereitet, weil ich das am Morgen davor total vergessen habe. Bin einfach ins Büro gefahren und dann irgendwann gedacht, oh Mann, wir müssen ja los. Hatte keine Regenjacke dabei, das Handy war leer, der Geldbeutel ebenso. darüber gefahren.
Aber du hattest deine Frau dabei.
Ich hatte meine Frau dabei, wir hatten riesen Spaß. Das ging einher mit homöopathischen Dosen an Gerstensaft und passivem Haschischrauchen.
Mhm.
Quasi überall um uns herum.
Mhm.
Natürlich gab es einen riesen Knaller Regenschauer.
Natürlich.
Den wir einfach eiskalt. Den du
mit noch mehr homöopathischen Dosen Gerstensaft.
Ohne Regenjacke einfach durchgerockt haben und laut gesungen. Und das war wirklich sehr gut, weil es gab viele Gäste. Afrops, Midi Deluxe, Ferris MC, Advanced Chemistry waren da. Und auch wenn ich in meiner Jugend kein besonders großer Hip-Hop-Fan war, wie das sich jetzt vielleicht so anhören könnte, hat es mich doch ab und an in meine Jugend zurückgeworfen, weil ich ganz viele Kumpels hatte, die glühende
Hip-Hop-Fans
waren. Und bei dem einen oder anderen Song habe ich mich wieder in einem klapprigen Ford Escort gesehen und an einem Samstagabend auf dem Weg von unserer kleinen hessischen Stadt, Wolfhagen, über kurvige Landstraßen in das urbane Zentrum Kassel. Bei Hip-Hop-Musik.
Ja.
Und ja, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Im hellblauen Ford Escort, den einer meiner Kumpels damals.
Ich hatte jetzt im Urlaub, meine Geschwister sind ja alle Heavy-Metal-Hörer, schrecklich. Aber mein Bruder hatte tatsächlich in seinem Auto auch Deichkind. Und dann, wenn ich im Auto bei meinem Bruder war, haben wir immer schön Deichkind gehört, was mich sehr glücklich gemacht hat. So wie zum Thema Hip-Hop. Yippie, und ich kann ja sagen, in meiner
Krawall
Jugend...
Und Remi Demi.
Genau, ich kann ja sagen, in meiner Jugend...
Das hat mich so freudvoll wie so ein Rentner, ne?
Ja. Ich habe in meiner Jugend... Ich bin ja mit Teilen vom fetten Brot auf die Schule gegangen.
Ach was?
Ja, Dr. Renz war eine Stufe über mir. Deswegen kann ich mich noch an erste fettes Brot... Und der Tobi und das Bo Konzerte in Schenefeld, im Jugendzentrum Schenefeld erinnern.
Es du war warst quasi am Anfang dabei.
Ich war am Anfang dabei.
An der Geburtsstunde.
Ich war am Anfang dabei. Der Tobi ist der Ex-Freund, war zu Schulzeiten mit meiner damals sehr engen Freundin Maren zusammen. Schöne Grüße, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe und ihn auch nicht, aber ja.
Wie lustig.
Ja, ja. Ich kenne Berühmtheiten. Aber es ist lustig, wenn man heute die Mucke hört. Also, das ist sozusagen... erzähl doch mal was über das Publikum.
Das Publikum war interessant, super gemischt. Also, die haben ja mittlerweile schon auch so einen Hamburger Kultstatus. Gib ihnen noch 20 Jahre, dann sind sie quasi der Udo Lindenberg des Rap. Und das ging halt auch über mehrere Altersstufen. Interessant zu beobachten, die oberen Altersstufen, die auch in ihrer Hip-Hop-Mode den 90ern treu geblieben sind. Also mit so Homeboy-kurzen Hosen, die so weit ausgeschnitten, ja, ganz kurz unterm Knie enden.
Ja.
Und so weite T-Shirts und Basecaps.
Das kommt ja jetzt wieder, habe ich gehört.
Das auch kommt auch alles wieder. Die Baggy Pants kommt zurück. Das war dann ganz cool. Ich habe es gestern zusammengefasst mit 50% Bouncen. Die anderen bouncen nie wegen Knie.
Die anderen bouncen nie wegen Knie. Ja, das ist Ü40.
Genau. Also man muss dann schon auch ein bisschen aufpassen, klar, beim Springen und so.
Da hat man schon die ersten Bänderrisse und andere Dinge.
Das kann dann schnell passieren. Ja. Der Mittelfußknochen gibt auf.
Ja.
Das sind andere Zeiten als damals so in den frühen 90er Jahren, als das so anfing, ja, mit diesem Rap in Deutschland. Ist ja schon viel älter. Aber auch hier, ich glaube, die hier von Public Enemy, die gehen doch jetzt auch schon hart auf Ende 50 zu.
Ja, wie heißt der Flavor Flav? Ich glaube, der ist schon über den 60.
Der ist schon über den
60. Oh Gott, kannst du dich noch an diese Sendung erinnern auf MTV, The Flavor of Love, wo er dann mit Brigitte Nielsen irgendwie rumgeschnorkelt hat? Alter, Flavor Flav. Und immer mit diesen riesen Uhren. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Diese riesen Uhren an Ketten. Ach, das waren noch Zeiten.
Wahrscheinlich begrüßen die ihn alle mit der Frage, wie spät ist eigentlich?
Ja.
Moment! Greift er sich so vor die Brust, hebt diesen Wecker und ist immer zu spät, weil er immer spiegelverkehrt sieht.
Ja. Das ist ein Drama. Aber ich glaube, der hat eh...
Immer 12 Stunden zu
immer
spät.
Immer 12 Stunden zu spät.
Ja.
Ist auch ein schöner Rap-Song. 12 Hours Too Late.
12 Hours Too Late. So, the bitch, 12 Hours Too Late. Ich fand das wirklich...
Ich bounce nie wegen Knie, das finde ich super.
Ich fand das wirklich schön, weil das auch so eine...
ist auch übrigens ein schöner Spruch für die Männer, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, wenn die Frauen sagen, nun tanz doch mal mit mir, kann man sagen, ich bounce nie wegen Knie.
Ja.
Finde ich geil.
Ja. Das war auf jeden Fall sehr lustig und es hat auch geendet, wie gefühlt mit Mitte 20 in der Dönerbude und ja. Und heute... wäre ich dann doch so ein bisschen geplagt von Sentimentalitäten und Postrauschdepressionen.
Ja.
Ja, weil so das Herz dann doch manchmal zurückschaut an die Freiheit der frühen 90er, ja, als man sich um nichts Gedanken machen musste, außer wo die beste Party stieg, die man trotzdem nie gefunden hat. Jedes Wochenende aufs Neue. Nie gefunden.
Wo das noch aufregend war, wenn man irgendwie hier abends wenn man hier irgendwie in die Sternschanze gefahren ist irgendwie und dann hier in irgendwie einen Club gegangen ist oder so.
Wie hieß die erste...
Die Disco da?
Destination. Also es gab ja immer so die Clubs und die Discos und davor gab es meist so eine Vorglühdestination. Also wo man hingefahren ist, um so in den Abend reinzustarten.
Nee, Vorglühen haben wir immer zu Hause gemacht.
Ah, okay.
Das Vorglühen haben wir immer zu Hause gemacht und dann sind wir los und sind hier, waren viel hier in der Schanze. Ich habe total vergessen, wie das Ding früher hieß. Da ist heute, was ist denn da heute drin? Neben dem, da wo früher das Nudels war, da Richtung Karoviertel.
Was ist denn das Nudels?
Achso, das hieß früher, war doch da das Nudels. Ach Gott, das ist auch schon so lange her. Was ist denn da heute? Ich weiß das gar nicht mehr genau, aber da ist jetzt eine Bar, glaube ich, drin. Ich war da seit 100 Jahren nicht
DM.
Mehr. DM, genau. Wir haben früher im DM, aber da, wo das Bock war, da war früher das Pickenpack. Da hat man auch irgendwie abtanzen können.
Und war danach Pickenpacken voll?
Und danach war man Pickenpacken voll. Und es hat sich in die S21 begeben und er hat in der S21 gekotzt.
Hast du von anderen gehört?
Habe ich von anderen gehört.
Ja.
Ich habe das natürlich nie gemacht.
Nein, nein, nein. Wir wollen auch hier nochmal ganz deutlich sagen, der reguläre Konsum von alkoholischen Getränken kann
ganz ehrlich, wir haben früher, ich weiß, wo wir, wenn wir auf die Reeperbahn gefahren sind, dann sind wir immer ins Gorki Park. Das war so ein Russenladen, wo man saure für eine Mark bekam. Und da durftest du die Gläser auf den Boden schmeißen. Da haben wir gerne vorgeglüht. Oder wir sind ins Kloschar gegangen. Das gibt es, glaube ich, immer noch, wo irgendwie die ganzen Penner rumhängen und wo es auch das Bier für einen Euro
gab. Konnte man im Gorki-Park auch Wodka aus dem Stiefel trinken?
Nee,
ich glaube nicht. Das habe ich aus... das habe ich aus einem Lucky Luke-Heft. Es gibt ein Lucky Luke-Heft, der Großfürst, wo Lucky Luke einen russischen Großfürsten durch den Wilden Westen begleiten muss. Und immer, wenn er eine Frau beeindrucken wollte, dann hat er sie gefragt, ob er Wodka aus ihrem Schuh trinken
darf. ein russischer Schuhfetischist.
Genau. Und dann hat er den mit Wodka... Ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil du desinfizierst den Schuh
ja auch. Schießt ihn auch gleich mal. Ja, das war im Wilden Westen bestimmt keine schlechte Idee.
Keine schlechte Idee.
Nee, das Gorki Park, ja, weiß ich noch. Und dann musste ich am Anfang immer mit der letzten Bahn wieder nach Hause. Die fuhr um kurz nach Mitternacht. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, weil ja alle älter waren als ich. Also ich bin ja mit 5 in die Schule gekommen, es waren alle älter als ich. Und dann bin ich einfach irgendwann dazu übergegangen.
Und mit 6 wart ihr schon im Gorki Park?
Nee, aber mit 14.
Ach so.
Also ich war 14 und die anderen waren dann so 16, meistens schon. Und das Problem war, und mein Bruder war ja auch sozusagen 2 Jahre älter. Und das Problem war, wir waren ja in einer Klasse und das Thema war, dass ich dann immer gesagt habe zu meinen Eltern, ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich die gleichen Pflichten habe, nicht auch die gleichen Rechte haben kann. Und jedenfalls bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach zu sagen, ich schlafe bei XYZ. Und dann habe ich da übernachtet und dann war das mit der letzten Bahn auch kein Thema mehr. Da war es dann die erste Bahn.
Der Pickepack.
Das Pickepack.
Bei uns war das Kuba. Das Kuba lag versteckt hinter 2 Bürogebäuden und man musste so einen großen Parkplatz überqueren. Mhm. Da war da so ein einstöckiges, garagenartiges Gebäude nahe dem Kasseler Kreisel. Das ist, gebe ich mal halbwegs geografisch genaue Informationen, wenn man die A49, die Stadtautobahn, verlässt, im hinteren Teil von Kassel und dann Richtung Innenstadt fährt, kommt man an den Kasseler Kreisel. Ich weiß gar nicht, ob der so heißt, so nannte man das immer, ne? Das ist beim Kasseler Kreisel. Mhm. Dann fuhr man dann quasi vom Kreisel direkt auf so einen Parkplatz, stieg dann aus, musste durch so einen dunklen Hinterhofgang irgendwo und dann kam man da rein. Und das war ein relativ schrammeliger Laden, da gab es, glaube ich, 2 Kickertische, 2 Billardtische, jedenfalls in meiner Erinnerung. Günstige Getränke, auch alkoholische. Und,
die du nie getrunken hast?
Nein, habe ich immer die Finger von gelassen. Und Fladenbrote, das war so, da haben die wahrscheinlich die Wurst bei Aldi gekauft und alles in diese Fladenbrote reingerumst, immer schön mit Schafskäse und ab in Toaster. Und die waren berühmt. Und von da aus ist man dann irgendwann Richtung Diskothek.
Musstest du deine Eltern auch anlügen?
Nee, also da ich ja quasi auf dem Land groß geworden bin, hat das mit dem in Diskotheken und Etablissements zugehen auch erst spät angefangen, weil es gab ja einfach die räumliche Distanz dazu.
Ja. Das also ging erst sozusagen, erst 30, wenn jemand einen Führerschein hatte.
30 Kilometer überwinden.
Ja.
So, vorher gab es, wie hieß denn dieser Laden?
Ich hatte auch einen Klassenkamerad, der hatte in seinem Garten einen Bauwagen, da sind immer Komas auf Partys.
Wie habe ich eben gedacht, dass der Laden hieß?
Weiß ich nicht.
Der hieß Kuba. Ich glaube, ich kriege gerade alles durcheinander
ist
heute.
Egal.
Ich glaube, das
war
nämlich
woanders. Das ist das Alter, wie 40 bringt man alles durcheinander.
Das lag nämlich woanders. Oder hießen die genau?
Das kann doch eh keiner nachkontrollieren. Es sei denn, es hört uns jemand aus Kassel zu, der zu der Zeit oder
aus Wolfsburg. Ja, einer aus meinem Freundeskreis. Wie hieß dieses Ding am Kasseler Kreisel?
Weil bitte kommentieren.
Das lag ja eher in die andere Richtung in irgendwo bei Warburg, also irgendwo auf dem Land. Das war so ein Kulturbahnhof vor irgendeinem Kaff. Und da konnte uns dann gegebenenfalls auch mal jemand mitnehmen, der älter war oder sogar durch elterliche Begleitung abgesetzt werden und um 24 Uhr wieder eingesammelt werden.
Ach, und guck mal, und ich war ja auch befreundet mit...
Wie hieß denn das? Das
wird wir reden jetzt sowas, wir reden...
Red du mal weiter, ich denke
mal
nach.
Ich war ja auch befreundet mit Oberstufenschülern, bevor ich in der Oberstufe war. Und ich hatte zum Beispiel eine Nachhilfelehrerin, Niki hieß die. Und mit der war ich dann auch befreundet. Und die war halt, wie viele Klassen waren die über mir? 3 oder 4 sogar. Also ich war jedenfalls noch nicht in der Oberstufe, sie war es aber. Und die hatte ein Auto, ja, die war schon 18 und ich war 14. Also die hat Abi gemacht. Und dann bin ich mit der, war ich auch immer, die war so eine Rockerbraut, mit der bin ich immer in den Kaiserkeller auch gegangen und ins Kia hier in Hamburg. So, das war ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Und in den Mojo Club. Bin ich da noch zur Schule gegangen? Ja, da bin ich noch zur Schule gegangen, als ich in den Mojo Club das erste Mal gegangen bin. Stimmt.
Was war eigentlich dein erstes Rockkonzert?
Mein erstes Rockkonzert. Rock.
Oder also, Live-Erlebnis.
Ich glaube, mein erstes
musikalisches Live-Erlebnis.
Das wäre die Oper gewesen. Meine Eltern haben uns schon, als wir ganz klein waren, in die Zauberflöte mitgenommen. Ja, ja. Meine Eltern besitzen das, eins der ältesten Opernabos Hamburgs. Weil dieses Opernabo.
In 6. Generation?
Oder? So ungefähr. Weil das sozusagen, ja, also das, ich weiß, dass es meine Urgroßeltern hatten. Ich weiß nicht, ob meine Urgroßeltern das hatten. Meine Urgroßeltern hatten das. Das ist von meinen Urgroßeltern, haben das dann meine Großeltern übernommen. Und von meinen Großeltern haben es dann meine Eltern übernommen. Zweite Reihe, Mitte, in der Oper. Und meine Eltern machen das auch noch irgendwie 3-4 Mal im Jahr. Und wenn ich mitgehen will, dann darf ich mitgehen. Wird eine extra Karte gekauft oder ich gehe mit meinem Papa oder so. Und die haben uns eben, wie gesagt, als wir klein waren, schon, vielleicht war ich auch im Kindertheater bevor, aber ich glaube, also Zauberflöte, und Mitsommernachtstraum, ja, ja, das war irgendwie, da hat man sich noch richtig schick gemacht für die Oper, so mit Abendkleid, also auch die Erwachsenen. Heute kannst du ja auch in der Jeans, in die Oper gehen. So, das
kein
war
Respekt
das.
Kein Respekt mehr vor der Kunst.
Kein Respekt mehr vor der Kunst. Ach, ich finde es okay, ehrlich gesagt, weil es ist doch, also ich finde es in Ordnung. Dann irgendwie, Christian benutzt mein Gesichtsspray. Achtung, Werbung von La Roche-Posay, das Thermalwasser, wo er sich vorhin drüber lustig gemacht hat.
Ja. Ich hätte mir auch fast ins Gesicht gesprüht, aber
dann fiel dir ein, dass du die Brille auf hast.
Ja, genau, und dann habe ich den Wasserschleier auf der Brille.
Und besonders schön ist, wenn du dann noch mit dem Fächer, wo ist er, nachfächerst. Hier.
Aber so warm ist es ja gar nicht mehr. Nee. Erzähl mal weiter von der Oper. Ich wollte nicht ablenken.
Na, es war toll. Und aber dann, ich weiß noch, dass wir dann oben auf dem ersten Rang gesessen haben, damals, weil sozusagen meine Eltern, also pass auf, die ganze Geschichte geht so. Damals konntest du sozusagen, waren diese Aufführungen sehr ausverkauft und ich weiß, dass, und da war ich echt klein noch, also vielleicht war ich 5, vielleicht war ich auch 6. Und da sind meine Mutter und ich morgens um 4 aufgestanden und sind mit der allerersten Bahn in die Stadt gefahren und haben uns an die Opernkasse gesetzt, weil wir zusätzliche Karten kaufen wollten.
Ja.
Und wir waren gar nicht die Ersten, da saßen schon Leute. Und als mein Papa dann die haben um 10 aufgemacht samstags. Als mein Papa dann um 10 mit meinem Bruder kam, mit dem Auto, da hatten die, oder kurz vor 10, da war das Ding schon knallevoll. Aber wir haben dann also noch Karten gekriegt. Und dann ist man in die Oper gefahren und wir haben auf dem ersten Rang oben gesessen. Und da weiß ich noch, dass eine Dame neben mir saß, die also ein Opernglas hatte. Und das hat sie mir ausgeliehen. Und meine Mutter erzählt heute noch, dass sie immer Angst hatte, dass ich dann... Und dann habe ich mich halt da an über den Rang gehängt und habe irgendwie mit dem Opernglas geguckt. Und sie hat immer gedacht, oh Gott, hoffentlich fällt dieses Opernglas da jetzt nicht runter. Aber es war jedenfalls, also es war für uns toll. Dann weiß ich, ich war auf dem richtiges Konzert. Ich war, ich glaube, mit 11 ist meine Mutter mit mir und einer Freundin zu den New Kids on the Block nach Kiel gefahren.
Ohne Scheiß.
Ohne Scheiß.
Du hast die New Kids on the Block gesehen.
Ich habe die New Kids on the Block live in Kiel gesehen.
Geil.
Das war toll. Und meine Mutter hat sozusagen, wir sind da irgendwie rein. Und meine Mutter hat sich weiter hinten aufgehalten und hat vorne irgendwie immer gesehen, wie Mädchen rausgeholt wurden. Und hat gedacht, oh Gott, hoffentlich ist das nicht mein armes Kind. Und hat dann noch ein bisschen Merchandise für uns gekauft, was ich ganz toll fand.
So, die New Kids
on the
Block.
Ja, nee, so ein Buch mit Fotos und toll. Und mein erstes richtiges Rockkonzert war, glaube ich, mit 14 Lenny Kravitz in der Sporthalle. Bei seiner zweiten Platte, Let Love Rule. Und das war geil, das Konzert.
Ich finde, ich habe gerade die New Kids on the Block bei Wikipedia geöffnet. Ja? Und finde, dass ein Einstiegstext bei Wikipedia einem Pop-Phänomen jeglichen emotional...
Ja.
Warte, ich lese vor. New Kids on the Block, kurz NKOTB.
Ja, NKOTB.
Oder New Kids genannt, sind eine 1984 gegründete US-amerikanische Popgruppe aus Boston, Massachusetts, die Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre international als Pop-Phänomen gefeiert wurde.
87 oder 88.
Und zu den höchstbezahlten Entertainern der Welt zählte.
Step by step, ooh baby. Die New Kids on the Block. Und dann war ich bei Lenny Kravitz.
Das mit Danny Wahlberg, ja,
ja,
genau.
Danny Wahlberg. Und dann kam ja Marky Mark and the Funky Bunch. Das war ja sein Bruder, dann später noch.
Genau, der aber dann das war aber schon auch dann vorbei. Jason Bourne und so, der hat dann...
Nee, nee, Jason Bourne ist Matt Damon gewesen, mein Hase. Das war nicht Mark Wahlberg.
Das war nicht Mark Wahlberg?
Nein.
Okay.
Du Banause!
Entschuldigung.
Du Banause!
New Kids on the Block.
Nee, und jedenfalls, und Lenny Kravitz. Und Lenny Kravitz war ich bei zwei Konzerten, bei dem ersten und dann bei dem zweiten war Robert Palmer die Vorband. Und ich war sozusagen vorne in der zweiten Reihe, noch bevor es überhaupt losging, da war das Hallenlicht noch an. Und ich bin ja nicht so besonders groß. Und ich bin da vorne in der zweiten Reihe total zerquetscht worden und habe natürlich, weil ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und dann habe ich aufgehört zu hören und mir wurde total schlecht und ich bin aber nicht rausgekommen. Und dann habe ich mich so versucht, halb umzudrehen und habe dann ganz laut geschrien, wenn ihr mich jetzt nicht rauslasst, kotze ich euch auf die Füße. Dann hat sich so die Menge aufgetan. Dann bin ich an diesen Soundcheck-Ring dann und hing da so dran und habe zum Typen gesagt, irgendwie, ich brauche ein Glas Wasser. Und dann hat der gesagt, ja, gibt's da oben. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Und ich muss so bleich gewesen sein, dass der dann losgerannt ist und die Sanitäter geholt hat. Dann habe ich, während er die Sanitäter holte, in einen leeren Bierbecher, der auf dem Boden lag, reingespuckt, mich übergeben. Und dann haben die Sanitäter mich nach hinten gebracht. Und als Robert Plant auf die Bühne kam, war ich schon wieder vorne, hab dann aber nicht mehr im Innenraum. Und seitdem betrete ich keine Innenräume mehr. Weil das halt für kleine Leute in Halle sowieso nicht. Und ganz ehrlich, ich war jetzt beim Open, war bei den Foo Fighters, das macht halt keinen Sinn, ich sehe nichts. Also selbst wenn ich hüpfe. Und du weißt ja, ich kein Bouncen, was, wie war das? Ich bounce nie wegen Knie. Macht wenig Sinn. Aber das war Lenny Kravitz, war mein erstes irgendwie, das war, wie alt war ich denn da? Da war ich 14, also ja, so 14 war ich da. Weiß ich noch, hat meine Mutter uns auch zur Sporthalle gefahren. So, Karten, weiß ich auch noch, haben 46 Mark gekostet, das war richtig viel Geld damals. So, aber Lenny Kravitz war cool. Ist heute noch eine coole Sau, aber ja.
Nicht schlecht.
Und dann habe ich ja, da war ich schon älter, war ich da schon 18? Das weiß ich nicht genau. Habe ich irgendwann mal, wollten wir in den Kaiserkeller und sind nur reingekommen, wenn wir oben den Eintritt auch für die große Freiheit bezahlen und haben, glaube ich, 26 Mark Eintritt bezahlt und da war Guido Horn auf der Bühne und zwar bevor Gildo Horn, ich lieb, aber okay, das war lange davor und es standen an der Bühne und wir sind dann natürlich hochgegangen und haben uns was zu trinken geholt, natürlich nicht alkoholisch und haben dann dem dabei zugeguckt, wie dieser schmierige, schreckliche Typ auf der Bühne stand und vorne, weiß ich noch, an der Bühne standen zwei kreischende Frauen, die ihn mit Blumen beworfen haben. Und für die hat er dann eine Show abgezogen. Und ansonsten war die große Freiheit fast leer und es standen nur so einzelne Leute an der Bar rum und wir. Das war der Hammer. Und dann sind wir in den Kaiserkeller gegangen. Das war, ach Gott, ja. Das waren noch Zeiten. Ach, und dann fettes Brotkonzert im Jugendzentrum in Schenefeld und so. Das war, da haben wir noch gebounced.
Mein erstes...
aber ganz ehrlich, das Leben war auch nicht einfacher.
Nee, das ist, jetzt kommt die Post-Rausch-Depression.
Ja, also ja. Ich habe vorhin, als du gesagt hast, ach, das war alles noch so schön und so, habe ich gedacht, also bei mir, meine 20er oder auch meine End-Teenager-Zeit war ja nicht so. Also ich habe ja nach dem Abi... Ein Jahr lang habe ich ja nach dem Abi, also nein, andersrum, ich muss andersrum anfangen. Ich habe ja schon in meiner Teenagerzeit Depressionen gehabt, die aber nicht diagnostiziert wurden und die so von der Struktur der Schule auch abgedeckt wurden. Und mit dem Tag der Abi-Entlassung war ich sozusagen nicht mehr handlungsfähig. Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis das dann irgendwann mal jemand diagnostiziert hat. Ich habe mich dann selber in die Klinik eingewiesen und habe dann ein Jahr nach meinem Abi angefangen zu studieren und habe dann meine 20er den Anfang, ich kann mich an mein Studium nur in Teilen, also an mein Vorstudium bis zur Zwischen nur in Teilen erinnern. Also inhaltlich noch ein paar Sachen, aber ich habe ganz viele, weil ich so hart damit beschäftigt war, eigentlich zu überleben. Und deswegen ist das sozusagen, ich bin ganz froh, jetzt 40 zu sein. So, also mein Leben wurde mit also der 30. Geburtstag war super, der 40. war noch besser. Ab Mitte 30 sozusagen ist mein Leben deutlich und jetzt habe ich habe deutlich mehr Spaß als ich hatte auch Spaß, so ist es nicht. Aber jetzt ist es geiler. Also ich wäre gerne nochmal 20 mit dem Wissen, also ich möchte nicht nochmal 20 sein, aber sozusagen so wie ich jetzt bin 20, das wäre richtig geil. So geht's halt aber nicht. Du kannst mit 20 nicht so sein wie mit Anfang 40. Aber das wäre, dann wäre ich gerne nochmal
jung. Höchstens im Film.
Ja, aber also dann wäre ich, also wenn ich sozusagen all das, was ich jetzt weiß und so wie ich jetzt bin und irgendwie wie das so ist, ich das mitnehmen könnte sofort, aber ansonsten, da das nicht geht, bin ich ganz glücklich, nicht mehr 20 zu sein. So. Und so hardcore, also ja, ich habe also gefeiert, bevor ich 20 wurde, sozusagen in der Schule und dann irgendwie auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel, weil ich dann eben beschäftigt war mit Seelenpflege, um es mal so zu nennen. Ja, Lenny Kravitz, was war denn dein erstes Konzert?
Die erste allgemeine Verunsicherung.
Ah, wie heißt das noch? Wir haben... Nein. Wie geht denn das noch?
Das ist mir jetzt nicht bekannt.
Wie heißt ein Lied von denen?
Ein Lied von denen ist... Ba-ba-ba-ba Banküberfall zum Beispiel.
Stimmt.
Es gibt noch... Ich komme nicht mehr auf den Titel, aber was mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht, das habe ich immer noch drauf, die Textzeile ist: Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker, zwischen Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Das Dumme ist nur, ich habe Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur.
Das ist super.
Aber ich weiß nicht mal mehr, was für ein Song das ist.
Was für ein Song das ist. Wir freuen uns über Auflösung in den Kommentaren. Wir können jetzt googeln, wir tun es aber nicht. Wie lustig. Und weißt du, was mir dabei einfällt?
Vorne, aber auch im Innenraum, im Kinderkreis.
Ja.
Also nochmal einen extra abgesteckten Bereich.
Ja, nur für Kinder.
Genau, und wie alt war ich da? Wahrscheinlich 10, 11.
Ich finde, das sollten sie heute bei Konzerten machen für alle Menschen, die unter 1,61 sind.
Ein Zwergenkreis.
Nee, sag's ruhig, ein Zwergenkreis. Ich finde, das sollte bei Konzerten, sollte es vorne so einen abgesperrten Bereich geben für kleine Menschen. So. Bei den Foo Fighters. Weißt du, über mich kann jeder rüber gucken. Nur ich kann über niemanden rüber gucken. Wäre toll gewesen. Da hätte ich auch gebounced. Aber jetzt mal, weißt du, was mir gerade bei der ersten allgemein, was man früher so für Bands geil fand? Also die Münchner Freiheit, wobei ich ehrlich gesagt, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, immer noch auf meiner Playlist auf meinem iPod habe, weil das so ein zurück in die... Dann gibt es tatsächlich Lieder, die mich auch noch heute zum Weinen bringen, weil ich die beim ersten Herzschmerz oder so gehört habe. Und, aber kannst du dich erinnern, habt ihr auch immer die Hitparade geguckt?
Und oh, weil der, ich sag der nur Thomas Nino, Hex
ja, heute der ist heute ist gestorben, gestern. Ja, gestern. Ja. Aber so Nino de Angelo.
Der Thomas.
Wenn ein Kind nicht mehr weint wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Dum, dum.
Das kenne ich nur, weil Birgit da immer beim SingStar gewinnt.
Ja. Oh, ihr habt, wieso spielen wir nicht SingStar? Das müssen wir machen. Das haben wir auch schon mal angekündigt, dass wir es machen. Das nächste Mal, wenn ich bei euch bin, möchte ich gerne SingStar spielen. Und dann möchte ich mit Birgit zusammen Nino de Angelo Jenseits von Eden singen. Herrlich!
Dann sind wir... Ja, ja. Ja, Dieter Thomas Hex verstorben.
Ja.
Ja.
Ich weiß, als Kind fand ich den toll.
Ob ich die Geschichte schon mal hier in dem Podcast erzählt habe. Ich meine mich dunkel zu erinnern, wie auf dem Sofa von Wetten, dass... so eine Portion Ohrenschmalz auf die Schultern von Franziska von Almsick geschossen hat. Er wollte damals zeigen,
ja.
Und jetzt habe ich eigentlich die große Pointe schon vorweggenommen,
ja.
Dass er mit seinem Ohr einen Trick machen kann. Und dann hat er quasi den oberen Teil seines Ohres in das Ohr gesteckt,
ja.
Dann am Ohrläppchen gezogen und dann schnappte das so raus. Und er fand das wahnsinnig witzig.
Ja.
Also erklärte er das, dass er das jetzt vorhat und dass das so ein Trick ist und dass seine Enkel das irgendwie total lustig finden. Die Kamera zoomte halt immer weiter auf sein Ohr und dann zog er an dem Ohrläppchen und so ein dicker, gelber Klotz. Altherrenschmalz. Flog rüber und landete dann auf seiner Sitznachbarin auf dem Wetten-das-Sofa, was Franziska von Almsick sah. So jedenfalls ist die Geschichte in meiner Erinnerung abgespeichert gewesen. Vielleicht ist es auch
müssen wir mal auf YouTube suchen.
Das ist überhaupt sowas, ne, was mir gedacht hat, zu sagen, diese Geschichten, an die, man, ne, die man so mit der Vergangenheit verbindet, wie wahr waren die denn? Also ich bin mir da manchmal gar nicht mehr so sicher, dass das, was ich da abgespeichert habe, auch nur in Ansätzen der Realität entspricht.
Nee, weiß man, ja, und was ist, ne? was ist davon sozusagen... Was ist, also kann ich mich tatsächlich an den Besuch in der Oper erinnern oder kann ich mich daran erinnern, weil meine Eltern das irgendwie 20 Mal erzählt haben? Ich bilde mir ein, ich wüsste, wie ich ausgesehen habe, aber habe ich vielleicht auch nur ein Foto gesehen?
Hm. Was wolltest du gerade erzählen?
Ja, das ist so lustig, die Erinnerung. Also kannst du, es gab doch auch früher diese Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, die fanden wir ja urkomisch, was meine armen Eltern mit uns immer gucken mussten. Und dann gab es doch, da war doch immer dieser Vogel, der in irgendeiner Telefonzelle war. Erinnerst du dich daran? Da war doch irgendwie, ja, die haben doch immer, irgendwas war doch in der Telefonzelle, wo man dann gewinnen konnte. Und wir sind immer zu der Telefonzelle an der Ecke gelaufen und haben geguckt, ob der da ist. Der war da nie. Oder bilde ich mir da auch irgendwas ein? Falls sich irgendjemand auch daran erinnern kann, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. So. Aber ich habe übrigens letztens gesehen eine sehr interessante Sendung, wo wir bei Dieter Thomas Heck sind über, oh, wie hieß denn das, in der Mediathek, Kuhlenkampfs...
Schuhe.
Ja!
Kuhlenkampfs Schuhe, Wahnsinn.
Hast du es auch gesehen?
Ja, er hat mich total
ganz toll. Ja. Und da irgendwie war ja dann auch, was ich wusste gar nicht, dass der Dalli, wie heißt es, der Dalli Dalli, ich meine, ich bin ganz verwirrt, der Dalli Dalli Mann, Rosenthal. Ich wusste nicht, dass Hans Rosenthal Jude irgendwie die Nazi-Zeit versteckt in, das wusste ich alles nicht. Was für ein fantastischer, also ich hatte ein bisschen Pipi in die Augen, als ich das gesehen habe und habe dann hinterher über den gelesen und war was für ein cooler Typ, was für ein tief beeindruckender Mann. Ich habe den als eine Erinnerung, als den, das war spitze!
Mann. Ja, ist ja in die Luft gesprungen, das Bild ist eingefroren. Ja,
was ja. Damals technisch sozusagen der Hammer war.
Ja. Ja, mich hat das auch, also diese Geschichten haben mich auch beeindruckt, weil ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste nicht, dass Kuhlenkampf quasi im Russland-Feldzug sich selber
die Zehen amputiert hat. So, Wahnsinn!
Und
dann haben sie ein Lied gespielt von Peter Alexander. Das war ganz, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich zähle es jetzt in dieser Sendung, Kuhlenkampfs Schuhe, ARD Mediathek.
Ist leider nicht mehr drin.
Ach Mist.
Ja.
Und da haben sie ein Lied gespielt, da habe ich dann extra angehalten und nochmal zurückgemacht. Da musste ich anfangen zu weinen. Das hat mich ganz doll berührt. Irgendwas mit Der Krieg ist aus oder irgendwie so. Also, muss ich nachher mal gucken, ob ich das auf iTunes finde. Jetzt lade ich schon Peter Alexander Lieder runter. Aber ich habe ja auch Meinen Freund der Baum von Alexandra auf meiner Playlist, auf meiner Auto-Playlist. Mein Freund der Baum ist tot. Also ich singe das ganz falsch.
Ja, das war, ich fand das auch...
Wieso ist es denn raus? Vielleicht kann man es auf YouTube finden.
Ja, weil die Rechte ja dann irgendwann, keine Ahnung, gibt es ja irgendwelche seltsamen Gesetzgebungen.
Ja, Schweinkram. Also Leute, sucht das mal auf YouTube, versucht das zu finden. Wenn wir es finden, verlinken wir es. Weil es ist wirklich eine tolle Dokumentation, eigentlich über die Nachkriegszeit und eigentlich wie sozusagen nach dem Krieg mit dem Trauma nicht umgegangen wurde und wie sozusagen die Unterhaltungsshows dann parallel damit umgegangen, also irgendwie...
Naja, die waren so ein bisschen die... der Coping, also der
ja.
Sozusagen, du guckst dir leichte Unterhaltung an, um dich mit der Schwere deines Traumas nicht beschäftigen zu müssen, was ja auch verständlich ist.
Total.
Also, und dass das quasi die Ablenkung war von einer Zeit. Und ich war ja auch total, was mich wirklich beeindruckt hat, war, das ging dazu durch die Nachkriegsgeschichte und irgendwann kam ja so dann dieser Wechsel dann zu Willy Brandt und SPD-Regierung und dann Kniefall und alles, was dann so kam.
Mhm.
Und dass es ja keine zwei Jahrzehnte von Kriegsende bis dahin waren.
Ja.
Also was in diesen
20 Jahren
eigentlich passiert ist.
Naja, 45 bis 65, der Hammer.
Genau. Und wenn du jetzt mal zurückguckst, ne, ich war gestern bei den Beginnern,
ja.
Die haben Anfang der 90er angefangen, was ist in den 20 Jahren passiert? Das Internet? Also es ist ja nicht so, dass ich mir das wünschen würde, eine beschissene Nachkriegszeit, ne? Aber es ist in meiner Wahrnehmung
aus komplett kaputt
unvorstellbar hinzu. aus dem Nichts heraus in 20 Jahren quasi etwas zu bauen, ne?
Und ja, also,
wie viele Leute dann halt auch einfach kein Wunder, dass sie in den 50er und 60er Jahren geraucht und gesoffen haben wie die
Verrückten,
um mit diesem ganzen Kram dann auch irgendwie klarzukommen, ne?
Ja, aber wahnsinnig beeindruckend und was eben wahnsinnig beeindruckend auch ist, es wird eben diese Nachkriegsgeschichte nicht nur erzählt anhand der Unterhaltungssendungen und der politischen Sachen, sondern die Autorin dieses Beitrags erzählt es sozusagen an der Geschichte ihres Vaters,
ja.
Der Drogerist war und eben auch im Krieg war und irgendwie dann eben das Wirtschaftswunder und der ist in den 60ern, in den 70ern, ich glaube in den 70ern ist er gestorben, der ist irgendwie relativ jung, an einem Herzinfarkt.
Wie viele
gestorben.
Ja, ja.
also ich, in seinen 50ern, glaube ich, oder als er Anfang 50 war. Und es ist sozusagen diese sehr persönliche Geschichte, verbunden mit sozusagen dem, was auch ihre Familie viel verbunden hat, nämlich diese Unterhaltungssendungen und sozusagen ihre Helden auch der Jugend und wo sie sozusagen auch vor den Problemen aus der Familie, den Gesundheitsproblemen des Vaters sozusagen flüchten konnte. Und eben dann der dritte Strang ist eben auch die politische. Also es ist ganz toll gemacht. Also wenn ihr es finden könnt, coolen Kampfs Schuhe. Hat mir super gut gefallen. War ich sehr angefasst durch und sehr, ja, sehr beeindruckt. Hm. Nochmal. So, weil ich habe den coolen Kampf halt als, also wir haben die coolen Kampfsendung nie geguckt. Ich fand den, als ich klein war, war der ja noch auf dem Äther sozusagen. Und ich habe das nicht verstanden, diese Sendung. Ich fand diesen Wim, den Hund und den Elefanten toll. Wim und Wendelin oder wie auch immer die hießen.
Ja, aber war das cool?
Wim und Wim, ja. Das war coolen Kampf. So. Und dann waren da so komische Leute immer in der Sendung und den fand ich irgendwie langweilig und doof. Und dann ist mir hinterher, ich habe mir jetzt klar geworden.
Das war Wim Wenders.
Wim Wenders ist der Regisseur.
Achso, nee, Wim Wenders meine ich nicht gerne. Wie heißt der denn?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Warte, ich gucke im Handy. Wim Wenders war natürlich Quatsch, weil Wendelin, Mann, wie hieß denn der?
Das war doch der Elefant und der Hund.
Ja, genau.
Wum und Wim. Wim und Wum.
Wim, Wum, Wum.
Ja, aber das war doch Kohlenkampf. Die waren
von Loriot gezeichnet. Das war nicht Kohlenkampf. Wim.
Wer war es denn dann?
Wendelin. So. Wum und Wendelin sind Zeichentrickfiguren von Loriot, das weiß ich. Wim Tölke.
Ach, Wim Tölke.
Ja, nicht Wim Wenders. Okay, ich war ein bisschen weit. Also,
Wim Tölke.
Wim Tölke war das.
Nicht cool. Ich dachte, das wäre cool. Warte. Wim Tölke. Okay. Ja, habe ich Unsinn erzählt. Guck mal, was man so denkt. War der Nachfolger von Kuhlenkampf dann? Oder waren das einfach zwei unterschiedliche Sendungen, die ich einfach nur in meinem Kopf zusammengeworfen habe?
Warte, da gibt es anscheinend einen Bezug.
Jetzt bin ich gespannt. So, ich erzähle mal, während du liest, erzähle ich noch mal ein bisschen was, weil unsere Zuschauer...
Ja, es ist auch jetzt nicht so spannend. Ich kriege es nicht zusammen.
Okay, ist egal. Ich wollte gerade von den tollen Stickern erzählen.
Ja, erzähl mal.
Wir wechseln jetzt einmal komplett das Thema,
liebe Freunde. Wir wechseln das Thema von der Nachkriegszeit in die Konsumepoche.
In die Konsumepoche. Es gibt einen, Achtung Werbung, einen wunderbaren Online-Shop, der heißt www.redbubble, ich glaube, .com. Es gibt den aber auch auf Deutsch. Und da gibt es Sticker. Also Aufkleber in Neudeutsch. In Altdeutsch.
Für alle, die das Wort Sticker noch nie gehört haben. Man schreibt es S-T-I-C-K-E-R.
Genau.
Sticker.
Sticker. Und eigentlich heißt es Stickers. Stickers gesagt.
Sticker gesagt.
Also jedenfalls Aufkleber. Und zwar für Computer oder andere Dinge. Für Computer sind die übrigens geil, weil man sie super gut wieder abziehen kann. Und es gibt, ich glaube, es sind Zehntausende. Und das ist nicht gelogen. Und zu allen möglichen Themen und zu allen möglichen Memes und zu allen möglichen anderen Kram. Und als Christian und ich das letzte Mal zusammensaßen, als wir nicht Zombiesalz aufgenommen haben, vorletzte Woche, egal. Da haben wir zusammengesessen und irgendwie sind wir da drauf gekommen und ich habe ihm meine tollen Redbubble-Aufkleber gezeigt. Ich habe nämlich auf meinem einen Rechner so einen Captain Picard Facepalm. Und jedenfalls, und noch andere, ich habe da auch einen Aufkleber drauf, da ist so ein kleiner, dicker Ninja drauf, steht drauf, Fat Ninja, Silent but Deadly. Und noch so andere Aufkleber. Und jedenfalls habe ich dann das zum Anlass genommen, für Christian und seine liebe Frau Aufkleber zusammenzustellen. Habe ich mehrere Stunden zugebracht und habe tolle Aufkleber für dich und deine Frau zusammengestellt, die ihr auf eure Computer kleben könnt. Und da sind so tolle Dinge dabei wie, Moment, man muss dazu sagen, Christian ist ja alter Star Trek-Fan, das wisst ihr ja. Das hat er schon mal erzählt. Da sind so tolle Dinge dabei, wie
zum Beispiel
ein Spruch, ja, das ist die Tüte. Ich habe extra eine kleine Tüte für
die zusammengestellt. Wir haben eine Tüte heute dabei.
Da steht drauf, I'm boldly going where no one has gone before. Zum Beispiel ist ein Aufkleber. Oder ein Aufkleber à la Spock, fascinating. Oder ich habe hier auch ein Chateau Picard. Wer Star Trek kennt, weiß, dass Herr Picard, dass Captain Picard ein Weingut.
Sein Bruder,
ein Weingut.
Das er im hohen Alter übernommen hat.
Danke, Christian ist da bessere Experte, aber jedenfalls habe ich hier einen Aufkleber mit dem Chateau Picard-Ding. Und da Christian ja Storytelling Master of All Times ist. Habe ich hier so auch Storytelling-Aufkleber. Was haben wir hier noch? Set Phasers to Fun. Ein Aikido-Aufkleber für ihn. Sagt man eigentlich Aikido, ja? Oder Aikido? Wie wird das betont?
Aikido.
Aikido. So. Und lauter schöne Aufkleber. Ich möchte euch, vielleicht machen wir ein paar, wir verlinken das. Creative Minds are rarely tidy. Und also ich habe hier schöne Aufkleber für ihn gesammelt und freue mich dann schon zu sehen, wie er sie auf seinem Notebook, auf seinem MacBook, seinem iPad und was auch immer anbringt. Ich möchte euch das empfehlen. Da kann man auch Gutscheine kaufen, die eignen sich super zum Verschenken. Alle Leute, zumindest so komische Nerds wie wir, freuen sich über Aufkleber für ihre Rechner. Werbepause beendet. Wir kriegen kein Geld dafür, aber ich bin begeistert von diesem Shop und von diesen Aufklebern. Christian, was hast du dazu? Nichts.
Ich dachte, ich schweige mal ein bisschen.
Das ist beim Podcast doof.
Ja, aber ich finde, man kann auch manchmal einfach ein bisschen Stille ertragen.
So, ich sage jetzt wieder was. Ich habe verloren.
Das macht das viel spannender, weil
ja,
quasi man denkt, ist es jetzt vorbei?
Ja, habe ich eine Störung?
Ist mein Computer
Wir können kaputt? Ja mal einen Schweigepodcast machen.
Ja.
Oder wir machen einen Podcast, wo wir immer Geräusche machen.
Ich stelle mir die Podcast-Serie aus dem Schweigekloster vor. Jede Woche eine neue Folge. Mit Gästen.
Ja. Und die Zuhörer müssen raten, wer die Gäste sind, weil sie ja nicht vorgestellt. Okay.
Uns wird jedes Mal ein wirklich wichtiges gesellschaftliches Thema durchgeschwiegen. Was manchmal ganz gut wäre, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gedacht, das ist eine geile Idee. Eigentlich sollten wir uns gegenseitig einmal die Woche ein Thema geben, worüber wir dann schweigen, aber nicht im Podcast. Und hinterher reden wir darüber, was das Schweigen über dieses Thema, also was ja dann nichts anderes als Meditieren über das Thema gebracht hat.
Ja.
Auch was wir immer für tolle Pläne haben und dann machen wir sie trotzdem nicht. Egal.
Aber ich glaube nur, wer viele Ideen und für viele Pläne hat,
ja,
hat die Auswahl, dann ab und zu
auch mal einen umzusetzen. Ja.
Ja.
Das stimmt wohl.
Wenn man nur einen Plan hat und der geht dann nicht auf, ist auch doof.
Ja, das ist richtig. Hast du ein erstes Mal der Woche?
Habe ich ein erstes Mal der Woche. Warte, ich spiele mal den Jingle ab. Dann kann ich was erzählen.
Ja.
Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian Riede.
Also, mein erstes Mal der Woche beginnt auf der Hohe Luftchaussee in Hamburg vor kurzem. Also es war jetzt nicht mal in dieser Woche, aber was ich
ja,
in dieser Woche
seit,
erzähle.
Seit dem ja, letzten genau. Zombie-Salz-Podcast.
Also ich bin mit meiner Frau, wir sind einkaufen gewesen samstags und auf der Hohe Luftchaussee gibt es ein vietnamesisches Nagelstudio. Happy Nails. Und wir gingen da dran vorbei und Birgit erzählte, dass das the place to be ist für alle Eppendorfer Fußballfrauen, um sich ihre Nägel schön zu machen und dass die das sehr gut machen würden. Und ich habe eigentlich so im Spaß und im Vorbeigehen gesagt, ja, wenn du mir das schenkst, geh hier mal mit. Gesagt, getan, einen Tag später sagt sie, ja, ich habe uns einen Termin gemacht am Samstag für Maniküre, Pediküre. Und ich bin sofort vor Angst erstarrt. Konfrontiert mit allen falschen Bildern von Männlichkeit und Reflexhomophobie und allem möglichen. Also ich habe mich wirklich geschämt, warum mir das so eine Angst gemacht hat.
Reflexhomophobie.
Weil ich so dachte so, oh Gott, da kannst du doch nicht, wenn dich einer sieht. Und die werden sofort alle merken, dass du da total falsch bist. Und außerdem haben meine Füße in 40 Jahren noch nie einen Fußpfleger angefasst. Die fangen bestimmt an, mich auszulachen. Und oh Gott. Ich habe also dann 4 Tage lang Angst gehabt. Ich habe mich um mich selbst gedreht und jedes Mal, je näher der Termin rückte, desto mehr Angst bekam ich, desto mehr Bilder waren in meinem Kopf, zu sagen, oh Gott, was mache ich, wenn sie dann anfangen zu lachen? Was, wenn sie den Bandschleifer hinten holen müssen? Was, wenn es so kitzelt und mir der Fuß ausrutscht und ich so einer armen Frau einen Tritt ins Gesicht trete? Quasi mit so einem blutigen Mundschutz und sagt, passen Sie besser auf. Ja, und dann sind wir da hingegangen. Man merkte mir wahrscheinlich mit jeder Phase meines Körpers an, wie tiefgreifend
unangenehm.
Ein wirklich das Fish out of water, wie man das beim Film nennen würde. Ich saß also quasi auf der Wartebank, während Birgit schon sich in diesem Massagestuhl breit machte und die Füße in das Fußbett pauchte, saß ich da immer noch so und dachte so, oh Gott, das ist, als ob das ein elektrischer Stuhl wäre. Ne? Mhm. Und so und blätterte in so einer abgegrabbelten InTouch, während ich da wartete und hoffte nur, wir waren sehr früh am Morgen da, dass hoffentlich kein anderer dazu kommt. Ja, und dann wurde ich da in den in diesen Stuhl gesetzt, mhm, und sie waren, glaube ich, dann doch, es hat den Zeitplan dann etwas durcheinander gebracht, also es gab einiges zu tun, ich möchte nicht ins Detail gehen. ich habe dann quasi da gesessen,
ja,
und zuerst wurden ja die Füße bearbeitet, ja, ne? Also irgendwie mit so einem Nagelfeil-Instrument und irgendwie mit
dem Schleifer
und so einem Messer dann, mhm, irgendwie die Hornhaut abgeraspelt.
Das darf man bei mir nicht machen, aber...
Die wird dann noch frittiert und,
ja,
wahrscheinlich hinten raus verkauft. und dann, aber währenddessen, ne, das hat so furchtbar gekitzelt, dass ich mir die ganze Zeit, ich habe dann so ins Handy gestarrt und, ja, hab versucht, irgendwas zu lesen, habe mir parallel dann in die andere Hand gebissen.
Echt?
Und dabei total vergessen, dass ja die Fingernägel das nächste sind.
Mm.
Also bin ich dann an den Tisch und lege meine Hand hin und habe so ein großes Bissmal in dem Handballen zwischen Zeigefinger und Daumen und und musste dann quasi meine Hände in so kleine Wasserbehälterchen, ja, legen.
Die tauchen sie durch. So. Tilly, das ist doch Spülmittel.
Genau, da musste ich die ganze Zeit dran denken und habe mich immer gefragt, ist das Priel?
Ja, ist das Priel.
Ist das Priel? Meine Hände sind immer so trocken vorm Spülen. Aber mit Priel geht das nicht. Tilly, genau, dann tauch doch mal deine Hände da rein.
Tilly, nein, Spülmittel. Doch, tauchen Sie mal Ihre Hände rein.
Mhm. Willst du viel spülen mit Priel?
Mhm.
Ja, aber am Ende vom Tag muss ich sagen, dass es doch irgendwie, man hat das doch ein sehr gepflegtes,
ja,
Gefühl. Hat's dir gefallen? Und, nein.
Gefallen hat es dir nicht.
Du konntest dich also nicht entspannen. Ich kann mich mit dem Ergebnis identifizieren, dass, ja, das durchaus, wenn man erstmal die Aufmerksamkeit auf die Füße gelenkt hat und dann gerade bei warmen Temperaturen den einen oder anderen Männerfuß sieht,
ja,
ist das Vergleichsergebnis dann doch deutlich positiv, sichtbar und, okay, auch irgendwie positiv. Ich würde es jetzt nicht als sonderlich,
ja,
entspannend,
ja,
bezeichnen. Das hat es nicht.
Das war entspannend jetzt nicht? Naja, nein, also ich mache das ja, ich gehe ja alle 4 bis 6 Wochen zur Fußpflege, was daran liegt, dass ich eine Hauterkrankung habe. Deswegen gehe ich auch nicht in das sondern ich gehe zu einer ausgesprochen teuren Fußpflege, zu der ich seit Jahren gehe, weil die sozusagen auf den ersten Blick, bevor ich was gesagt habe, das Hautthema, mir fehlt eine Hautschicht an den Füßen, erkannt hat. Und deswegen darfst du da zum Beispiel auch nicht mit dem Messer ran und Hornhaut, weil du ansonsten relativ schnell, zack, ich will das nicht weiter aus. Aber jedenfalls, ich mache das sozusagen.
Eine blutige Masse.
Ja, es ist nicht schön.
Mhm.
Ich war einmal in den USA, als ich in den USA war, in einem Fußpflegestudio, auch bei freundlichen Asiatinnen, die dann, das Ergebnis davon war, dass meine Füße hinterher, die Fußsohlen komplett blutig waren und ich lauter kleine Kleinstwunden an den Füßen hatte und das war nicht schön, das darf man nicht, also deswegen mache ich das speziell, aber ich finde es toll, ich finde es super. Hände mache ich ja immer selber, das kann ich so gut, dass alle immer denken, ich war bei der Maniküre, aber das ist auch eine, liebe Freunde, das ist eine Übungssache. Ich finde es super. Ich habe auch ein erstes Mal der Woche, fällt mir jetzt ein. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte keins.
Hau aus.
Ja, ich habe das erste Mal, und tatsächlich diese Woche, nämlich am Sonntag und am Montag, das erste Mal, seit ich in dieser Wohnung wohne, man muss dazu sagen, ich bin hier Ende 2012 eingezogen und habe aus meiner alten Wohnung einfach alles mitgenommen. Ich habe nicht das übliche Umzugsausmisten gemacht, weil es alles so aufregend war und irgendwie tralala. und habe das erste Mal das jetzt hier meine Wohnung angefangen auszumisten. Du hast das ja schon gesehen. Verschiedene Zimmer sehen aus wie Abstellhalden und so weiter. Und habe meinen Kleiderschrank komplett auseinandergenommen und habe alles rausgenommen, habe 3,5 Mülltüten Kleider zur Altkleidersammlung gebracht, weil sie nicht mehr gut genug waren, auch nicht für die Flüchtlingshilfe. Habe hier eine riesengroße Kiste mit vakuumierten Klamotten stehen, die auf den Flohmarkt gehen, über eBay raus, und was ich nicht verkauft kriege, geht dann in die Flüchtlingshilfe. Und habe Schuhe aussortiert, ich glaube 40 oder 50 Paar. Davon sind einige auf dem Müll, andere werden auch verkauft. Und werde sozusagen, und habe das gemacht und habe festgestellt, ich habe viel zu viele Klamotten, ich habe überhaupt viel zu viel Zeug, aber damit habe ich angefangen. Und das war schon sehr heilsam, aber es war unfassbar anstrengend auch. Ich war Montagabend echt emotional fertig, weil ich wirklich für meine Verhältnisse richtig, richtig rausgefeuert habe. So.
Wir haben uns geschrieben und ich habe dir diesen Link von dieser...
Ja, und dann hast du mir den Link... Ich habe das Christian geschrieben. Japanerin. Dann hat Christian mir den Link geschickt zu dem Buch von Marie Kondo. Marie Kondo ist die Japanerin, die also Aufräumbücher geschrieben hat. Ja, genau. Und eins, also ihre Methode ist, man soll alles rausnehmen aus Kleiderschrank und allen Schränken und jedes einzelne Stück anfassen und sich fragen, ob es einem Freude bereitet oder einen glücklich macht. Und wenn es einem nicht Freude bereitet und einen nicht glücklich macht, dann soll man es rauswerfen. Ich habe das gelesen, also Teile davon, und ich weiß gar nicht, ob ich es hier habe oder ob ich es vom Kindle habe.
Das würde mich schwer in Ärger mit dem Finanzamt bringen. Wo sind Ihre Steuerunterlagen? Sie haben mir keine Freude gemacht.
Ja, ich habe sie ganz rausgeworfen.
Ehrlich, Sie haben mir keine Freude gemacht. Ich habe sie rausgeworfen.
Genau. Und lange Rede, kurzer Sinn. Marie Kondo, also es gibt, Kleidung legt sie auf eine bestimmte Art und Weise so zusammen. Sie stapelt T-Shirts nicht aufeinander, sondern die werden auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet, sodass du sie sozusagen dann hintereinander weglegen kannst.
Ja.
In Schubladen zum Beispiel, sodass du nicht dieses Problem hast, dass du immer die Schublade durchwühlst, sondern du siehst alles. Also das habe ich tatsächlich, hatte ich schon von ihr übernommen, für Unterwäsche, T-Shirts und andere Sachen. Das werde ich auch, wenn ich jetzt wieder einräume, übernehmen. Aber die Frage, ob mich Dinge glücklich machen und mir Freude wenn ich so anfangen würde, das würde mich, das war mir emotional zu viel. Ganz schön was zum Anfassen hier. Aber richtig so. Ich werde aber, wenn ich den Kleiderschrank wieder einräume, werde ich die bösen Hexen dazu einladen. Die bösen Hexen sind Freundinnen von mir. Das sind Hardcore-Freundinnen, die einmal im Jahr ihre Kleiderschränke sozusagen auseinandernehmen und gucken, und was sie das Jahr über nicht angehabt haben, schmeißen sie raus, eiskalt. Und die werden dann nochmal ich habe jetzt die erste Sondierung gemacht, mache dann beim Einräumen die zweite Sondierung und dann dürfen die drei Hexen kommen und dürfen nochmal meine Kleiderschränke, das sind ja mehrere, und Kommoden auseinandernehmen und sagen, das haben wir an dir noch nie gesehen. Das geht raus.
Noch nie gesehen, kann jetzt gehen.
Haben wir seit Monaten nicht gesehen, genau, noch nie gesehen, kann jetzt gehen. Das war das erste Mal der Woche. Ich habe das erste Mal seit 5 Jahren oder noch länger angefangen, Klamotten auszumisten. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil, also es ist noch chaotisch hier, aber die Klamotten sind nur der Anfang. Ich gehe dann durch alle Zimmer durch und mache das. Auch Bücher habe ich schon gemacht. Da waren so geile Sachen dabei,
wie Abiturwissen. Willst du auch dein Bücherregal irgendwann nach Farbe sortieren?
Nee, ich meine, Bücherregal ist ja ein bisschen nach Größe sortiert, ne?
Ah, okay.
Was
hast du als letztes gelesen? Rot.
Nee, ich glaube, nach Farbe sortieren. Ich habe es, wie gesagt, es ist ein bisschen nach Größe sortiert. Weil nach Farbe geht schon damit los, dass ich ja viele Comics habe. Und nee, ich glaube, nach Farbe würde mich wahnsinnig machen.
Stimmt, dann könnten die Akira-Teile gar nicht mehr in der Reihe stehen.
Nee, siehst du, genau. Sondern
die wären ja farbig verteilt. Da müsste man sich merken, dass der 5. Band grün ist, während der 6. Band rot ist.
Ja, genau, das geht nicht.
Ja.
Nein, aber ich habe da auch schon, da habe ich so geile Bücher weggeschmissen wie Abiturwissen 1995, der Weltatlas 1900, aber nicht Atlas, sondern das war so die Welt aktuell auch 1993, Biologie, Abiturwissen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch mal weg. Sonst bin ich ja keine Bücherwegschmeißerin, aber die habe ich jetzt tatsächlich auch auf den Papiermüll gebracht.
Ich habe im Keller auch, glaube ich, noch so eine Kiste mit so Uni-Büchern. Warum, weiß ich selber nicht.
Und zum Ende des Jahres, ich werde euch es dann berichten, liebe Zuhörer, habe ich sozusagen diese Wohnung einmal, also bis spätestens Ende des Jahres ist diese Wohnung einmal komplett ausgemistet. Alles, was sozusagen ich nicht brauche, was irgendwie Viertelfattel ist, ist irgendwie weg. Den Keller muss ich auch noch ausmisten. Und dann ist sozusagen hier, dann habe ich, ich werde jetzt eBay Topseller, glaube ich. Die ersten Sachen sind schon weg. Aber dann, ich glaube, das ist befreiend. Außer habe ich dann wieder Platz für mehr und neue Sachen.
Dann machen wir ein ganz neues Format. Dann ja.
Den Verkaufspodcast? Kannst
du dich an MTV My Crib erinnern?
Selbstverständlich.
So, und das machen wir in der Audio-Version.
Ja.
Eine Audioführung
durch meine Wohnung.
Durch deine Wohnung.
Oh, das können wir mal ausprobieren.
So, ich laufe da mit dem Mikro hinterher.
Ja.
Während du das versuchst, dann quasi, also man hat ja kein Bild, sondern quasi ein
Audio-Image. Nee, ich muss es so erzählen, dass die Leute ein Bild im Kopf haben.
Genau.
Oh, cool. Das machen wir.
Das finde ich ganz
spannend. Das machen wir.
Bin hier spannend.
Und es gibt hier diverse Zimmer, die noch, also das Gäste- und Sportzimmer wird komplett nochmal neu umgebaut. Das Arbeitszimmer wird tatsächlich auch richtig komplett umgebaut. Also, ne, habe ich dir ja schon angekündigt, wisst ihr noch nicht, aber Christian, kommen zwei Schreibtische rein. Einer für mich, einer für Christian, wenn er mal hier Asyl suchen will. Oder für meine Assistentin, wenn sie was für die Buchhaltung machen muss. Und so weiter und so fort. Ja, ja. Es wird super. Und super teuer. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, cool.
Ja.
Haben wir das erste Mal der Woche auch erledigt. Christian, wie gut sind wir denn?
Ja, wir sind jetzt...
Und ich habe heute mein neues Auto abgeholt. Das ist aber kein... Ich habe schon mal ein neues Auto abgeholt. Aber es ist das... Aber es macht mich glücklich. Ich habe jetzt einen Viertürer. Aber immer noch klein. Ja. Und ihr dürft raten, was es für ein Auto ist. Ich sage, es ist ein kleines Auto. Es
ist ein Porsche Cayenne Carrera 4. Sehr, aber klein gemacht. 52 PS. Ja. Und quasi nur für Montag bis Donnerstag, weil von Donnerstag bis Freitag hast du ja jetzt so ein Tesla Model T besorgt.
Wobei, um über Autos zu reden, weißt du, welches Auto ich tatsächlich gerne hätte, weil ich es einfach echt cool finde, das ist dieser Lada 4x4. Es gibt hier in der Straße nämlich immer, das ist der dieser Lada kleine Lada Jeep.
Mhm.
Der ist wirklich niedlich. Ich habe da auch geguckt.
Ist auch günstig.
Ja, das Problem ist, da ist wirklich gar nichts drin.
Nee.
Also nicht mal richtig eine Klimaanlage. Ich glaube, das schon. Nee, nicht, keine Klimaanlage.
Dann hast du den Gorki Park auf Rädern.
Ja, ich fand den echt cool. Aber A, wohne ich ja in der Straße, wo immer ein bisschen Parkplatznot ist. Deswegen ein kleines Auto. Und der ist halt schon ein bisschen größer als das Auto, was ich jetzt habe. Es ist kein Smart, was ich habe. Und er hat halt überhaupt nichts. Also keine Klimaanlage, die Sicherheitsfeatures sind alle so ein bisschen... Und dann habe ich gedacht, boah, ganz ehrlich, also das ist auch irgendwie quatschig. Nur weil du findest, dass das ganz niedlich ist, das Auto. Und irgendwie du findest, dass du da ganz cool vielleicht drin aussiehst. Und er wäre teurer gewesen als das, was ich jetzt sozusagen habe. Denn mein Autokauf ist ja immer eigentlich eher eine unternehmerische Entscheidung.
Ja.
Ich kaufe Auto nach unternehmerischer Entscheidung.
Das ist gut.
Günstige Leasingraten.
Ja.
Haben wir das auch besprochen?
Ja, ich glaube, ich muss Schluss machen heute.
Ja, Christian sieht echt müde aus.
Meine Energie ist heute irgendwie nicht so. Ich bin, ein Teil von mir ist immer noch am Bouncen.
Ja.
Und der andere
Trotz
Teil,
des Knies.
Genau, und der andere Teil ist wehmütig unter der Knie, hat sich wehmütig unter der Kniescheibe zwischen der Patellasehne.
Versteckt?
Versteckt und windet sich. Vor sentimentaler Trauer, dass das mit dem Bouncen nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Ich glaube, es ist einfach, ja.
Aber du hast jetzt tolle Aufkleber.
Ja, ich habe tolle und ich freue mich sehr, die zu Hause zelebrierend auf meinen Computer.
Ja, so nennt man das. Ich möchte gerne nachher einen Feiern, wenn du die, deine Foto. Aufkleber... Nee, ich will, dass ihr mich, wenn du die Birgit übergibst, dass ihr mich facetimet.
Ja, das mache ich.
Ja?
Ja.
Weil ich möchte gerne Birgits Gesicht dazu sehen.
Das mache ich. Genau.
Ihr Lieben, so. Wir haben jetzt am Ende ein bisschen so vor uns hingeplappert. Damit müsst ihr leben, weil wir hatten da Bock drauf. Und ihr wisst, ja, wir sind der Podcast, der Salz in eure Wunden streut. Und im Übrigen ist es uns auch scheißegal, ob ihr das geplappert findet oder nicht. Wenn ihr Themen wollt, die euch interessieren, dass wir darüber sprechen, könnt ihr uns die schicken als Kommentar, anonyme E-Mail. Ansonsten gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Habt euch lieb.
Geht mal wieder bouncen.
Geht mal wieder bouncen.
Ja. 50% bouncen.
50% bouncen.
Die anderen bouncen nie. Wegen Knie.
Wegen Knie. Und es ist, glaube ich, dringend notwendig. Hört ein Hip-Hop-Lied. Eins eurer Wahl.
Oh ja.
Ich höre jetzt, glaube ich, gleich Nordisch by Nature.
Das ist die Aufgabe
für Nordisch. Nordisch by Nature.